Ja, dann möchte ich gerne noch mit euch beten und ihr dürft auch gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir haben dir gesungen, dass wir dich lieben, dass wir dir vertrauen, dass wir dir nachfolgen wollen. Und das ist auch so. Wir danken dir für den Abend, wir danken dir für dein Wort und was wir darin lesen können und dass das so viel mit unserem Leben und Denken zu tun hat. Und da möchte ich dich bitten, dass du uns heute Abend Aufmerksamkeit gibst, mir Aufmerksamkeit, das Richtige zu sagen und allen anderen Aufmerksamkeit, das zu hören, was du jedem Einzelnen sagen möchtest. Amen. Ich möchte mit euch den Jakobusbrief lesen heute Abend und auch in den weiteren Verlauf der Freizeit. Ihr kennt wahrscheinlich den Jakobusbrief, da sind hier einige ganz interessante Stellen drin, manche wahrscheinlich auch, die ihr auswendig könnt. Der Martin Luther war gar nicht so begeistert über den Jakobusbrief, sondern der hat eher empfunden, ach, am liebsten müsste man den rausschmeißen aus dem Neuen Testament. Hat er dann natürlich nicht getan, da hat er ja viel zu viel Hochachtung gehabt vor dem Wort Gottes. Aber ihm hat das nicht ganz so behagt, weil der Jakobusbrief uns vielmehr herausfordert in der Nachfolge. Also andere Briefe, die sagen uns mehr, wie soll das Gemeindeleben organisiert werden. Zum Beispiel der 1. Timotheusbrief. Andere Briefe, die sagen uns, wie ist das eigentlich zwischen Gott und Mensch? Also so die ganze Heilsgeschichte, das ist der Römerbrief zum Beispiel. Naja, und so ist der Jakobusbrief ein Brief, der sehr stark Wert darauf legt, wie leben wir als Christen? Also das, was wir als Heiligung betrachten. Bevor wir auf den Brief eingehen, müssten wir erst einmal klären, wer hat den geschrieben und an wen hat er den überhaupt geschrieben? Und jetzt sagt ihr euch vielleicht, das ist ja ganz einfach, da steht ja schon im Vers 1, Jakobus, Knecht Gottes und so weiter. Ja, das stimmt schon. Nur müsste ich euch jetzt die Frage stellen, welcher Jakobus ist das denn? Und das ist dann schon mal gar nicht so einfach. Denn Jakobus haben wir im Neuen Testament an mehreren Stellen. Also wir haben beispielsweise in Lukas 6, Vers 16 den Jakobus als Vater des Judas Thaddäus. Oder wir haben dann den Jakobus als Bruder des Johannes, also Sohn des Zebedäus. Und dann haben wir auch noch einen leiblichen Bruder Jesu, auch mit Namen Jakobus. Und jetzt lasse ich es mal nur bei den dreien. Wenn wir noch etwas suchen, finden wir wahrscheinlich auch noch andere. Aber nehme ich nur mal drei recht bekannte, also die zu den Jüngern Jesu gehören. Welcher von denen ist es denn? Und wir könnten jetzt abstimmen, nicht? Wer ist für den, wer ist für den. Oder sonst irgendwie versuchen, das rauszubekommen. Versuchen wir es ein kleines bisschen eher logisch und biblisch zu klären. Dann können wir das mit einem Ausschlussverfahren machen. Also der Vater des Judas Thaddäus wird nur als Vater erwähnt. Und deshalb ist er wahrscheinlich draußen vor. Denn uns wird nirgends gesagt, dass der im Neuen Testament, also das heißt in der Gemeinde, noch eine große Rolle gespielt habe. In der Diskussion der Vergangenheit konkurrieren auch insbesondere diese beiden. Der Jakobus, der Bruder des Johannes, der Jünger Jesu, das ist jetzt einer, nicht? Also ein und derselbe, und auf der anderen Seite konkurrieren der mit dem Jakobus, dem Bruder Jesu. Also es wird ein leiblicher Bruder Jesu erwähnt in den Evangelien an mehreren Stellen und dann wird gesagt, solange er hier Jesus auf der Erde war, war er ablehnend. Insbesondere Johannes schreibt das, lesen wir beim Johannesevangelium, da erwähnt er, dass eben die Brüder Jesu, die zwar ihn gehört haben, aber davon nichts wissen wollten. Wir wissen allerdings, dass dieser Jakobus, der Bruder Jesu, später gläubig geworden ist und auch Mitglied der Gemeinde in Jerusalem war. Also ich möchte neben einigen Stellen, die man da lesen kann, nur mal eine lesen, und zwar die finden wir in der Apostelgeschichte 12, wenn ihr das mit aufschlagen wollt. Apostelgeschichte 12. Relativ ja noch am Anfang. Da werden uns nämlich Tipps gegeben für diese beiden Jakobus. Beim einen wird nämlich gesagt, Kapitel 12, Vers 1, um jene Zeit aber legte König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Also das heißt, der Jünger Jesu, der Sohn des Zebedäus, der Bruder des Johannes, nämlich dieser hier, ist hier in Apostelgeschichte 12 tot. Also das heißt, er wird hier getötet. Das heißt, in der späteren Verlauf der Apostelgeschichte spielt dieser Jakobus keine Rolle mehr. Jetzt gehen wir mal in Kapitel 12 nur ein kleines bisschen weiter. Und dann finden wir in Vers 17, also es geht ja jetzt hier um Petrus und dann die Gefangenschaft des Petrus. Und da steht dann, und er gab ihnen mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er aber sprach, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hin und zog an einen anderen Ort. Also wir haben es ja im selben Kapitel. Da merken wir, das kann nicht mehr der Jakobus sein, der kurz vorher umgebracht worden ist. Das muss ein anderer Jakobus sein. Und wir finden den im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte immer wieder. Paulus begegnet ihm ja auch, diskutiert mit ihm. Am Apostelkonzil ist er dabei. Das ist der Jakobus, der hinterher als Säule der Gemeinde bezeichnet wird zu Jerusalem. Und das ist einer, der eine ganz wichtige Rolle spielt, auch in der weiteren Kirchengeschichte dann noch eine Rolle spielt. Und das ist eben der Bruder Jesu. Also der, der zu Lebzeiten Jesu nicht zum Glauben kommt, nach dem Tod Jesu zum Glauben kommt. Im 1. Korintherbrief Kapitel 15 erwähnt Paulus das auch. Da geht es um die Auferstehung und dann sagt er, und Jesus ist auch dem Jakobus erschienen, nachdem er wieder auferstanden ist. Und das ist eben dieser Jakobus, der daraufhin anfing zu glauben, Mitglied der Gemeinde war, dann eine Art Ältester geworden ist in der Gemeinde. Und wahrscheinlich ist es der, der diesen Brief geschrieben hat. Also letztendlich ist das auch nicht so wahnsinnig wichtig, weil wir wissen, das ist im Wort Gottes, das ist von Gott eingegeben, deshalb spielt es keine wahnsinnig große Rolle, aber wenn wir dem nachgehen wollen, dann müssen wir davon ausgehen, es war wahrscheinlich dieser Bruder Jesu gewesen. Und an wen schreibt er? Das sagt er nämlich auch, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Es könnten einige von uns gleich sagen, 12 Stämme, wer ist das? Die Bibelleser wissen das, 12 Stämme Israels. Jetzt kommen wir allerdings auch schon leicht ins Schleudern, denn ihr wisst ja, nachdem Israel ins Heilige Land gezogen ist, dann hatten die ja schon bald, also erstmal war ja David und dann Salomo, aber danach hatten die sich schon zerstritten, dann gab es 2 Königreiche. Nämlich einmal das Nordreich, da waren 10 Stämme, oder das Südreich, da waren 2,5 Stämme. Und das Nordreich wurde relativ bald erobert, in die Zerstreuung geführt und die assimilierten sich auch. Das heißt, da weiß keiner mehr genau, wo die sind heute. Nur das Südreich, Juda, das wird in die Gefangenschaft nach Babylon geführt, später zurückgeführt, Jerusalem wieder aufgebaut. Das heißt, daher kommt unter anderem überhaupt die Bezeichnung Juden. Wenn wir heute von Juden sprechen, dann meinte das ja ursprünglich die Mitglieder des Stammes Juda. Und woher kommt das? Weil eben die meisten Juden heute sind Nachkommen des Stammes Juda. Deshalb wurde das Königreich Juda, das Südreich, ja auch Juda genannt. Weil da eben Judäa, nicht, genannt, weil da die meisten der Israeliten, der Kinder Israel, waren aus dem Stamm Juda. Deshalb werden die Juden heute Juden genannt. Wobei eigentlich wäre der korrekte Bezeichnung Israeliten. Aber der große Teil Israels ist eben verstreut. Keiner weiß mehr wo. Und jetzt könnt ihr euch natürlich auf die Recherche machen und sehen, wo sind die verlorenen 10 Stämme geblieben. Da gibt es zahlreiche interessante Literatur. Allerdings, die hat eins gemein, diese Literatur, dass sie nämlich sehr spekulativ und unzuverlässig ist. Also genau gesagt weiß es kein Mensch, wo die geblieben sind. Aber wie gesagt, Ansagen dafür gibt es. Es gibt zum Beispiel eine religiöse Gemeinschaft, die auch in Deutschland vertreten ist, eine Kirche Gottes. Es gibt ja zahlreiche Kirchen Gottes, aber diese ist die Kirche Gottes Armstrong, nennt die sich, weil das der Gründer. Und die meinen sicher zu wissen, dass die 10 verlorenen Stämme sind in England. Also die Engländer, das sind die 10 verlorenen Stämme. Ist natürlich toll, nicht? Also ich meine toll, wenn du Engländer bist, dann kannst du nicht nur Christ werden, sondern du gehörst auch noch zum Volk Israel. Die Mormonen vertreten die Auffassung, dass wahrscheinlich die Indianer sind der Nachfolger dieser Juden und der 10 verlorenen Stämme. Ich könnte jetzt auch noch ganz neue Thesen aufstellen. Wie wäre vielleicht die These, die verlorenen 10 Stämme leben in Lippe? So, ne? Also hier um uns herum vielleicht. Ne? Also man weiß es nicht so genau. In der letzten Zeit bewerben sich tatsächlich einige für diese 10 Stämme. Ich war im Mai in Israel, habe dann eine Israel-Reise geleitet. Und dann habe ich auch mit ein paar Juden dort gesprochen. Und einer, der sich auch gut auskannte, der sagte, in den letzten Jahren hat man in Israel Probleme. Es melden sich weltweit zu viele Juden. Ja, was ist der Hintergrund? Also Israel hat ja in seiner Verfassung drin, wenn du Jude bist, egal wo du wohnst, dann hast du ein Anrecht auf die Staatsbürgerschaft in Israel. Also das heißt, du musst nur melden, sagen, ich bin auch Jude. Und wenn du das dann bist, dann kannst du auch Staatsbürger werden. Und nun gibt es immer mehr irgendwelche kleinen Gruppen und Stämme, insbesondere in armen Ländern, die plötzlich entdecken, dass sie ja schon immer Juden waren. Und dann bewerben sie sich. Er sagt, da ist zum Beispiel gerade neulich in Israel durch die Presse gegangen, da gibt es so einen Stamm in Nordindien. Und die haben sehr niedrige Sozialprodukte, geht es ganz schlecht und so. Und plötzlich entdecken sie, wir waren schon immer Juden, wir glauben an einen Gott und so weiter und so weiter. Und jetzt bewerben die sich und sagen, holt uns doch hier heraus und dann gehen wir auch nach Israel. Und in Israel lebt es sich tatsächlich besser als in vielen Teilen Nordindiens. Und jetzt ist man in Israel immer vorsichtig. Jetzt genügt es nicht nur, dass man sich beschneiden lässt und dass man da an einen Gott glaubt und dass man so weiter diese Sachen alle macht, sondern zwischenzeitlich machen sie Gentests bei denen, die sich neu bewerben. Und da will man dann im Vergleich feststellen, haben die viele Gene, die mit anderen Juden verbunden sind, sodass man sagen kann, die kommen also auch wirklich ursprünglich von dem Volk Israel. Also, aber wie gesagt, ich halte von diesen ganzen Geschichten nicht ganz so viel. Wir wissen nicht, wo diese 10 Stämme sind. Gott weiß es. Irgendwann am Ende werden die vielleicht auch noch auftauchen. Auf jeden Fall, er schreibt hier an die 12 Stämme. Jetzt müssen wir sagen, er will das nicht durchzählen. Jakobus wollte das damals auch nicht wissen. Die waren ja auch schon lange verstreut damals. Das war ein Terminus technicus, das heißt ein Fachwort für das Volk Israel. In Wirklichkeit, was er sagt, grüße all die, die aus dem Volk Israel sind. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, wieso denn das? Ja, wahrscheinlich wendet er sich in erster Linie hiermit an die Judenchristen. Was ja auch verständlich ist. Lesen wir die Apostelgeschichte. Da konferiert dieser Jakobus ja mit Paulus und sagt ihm, ich bin für die Juden, um sie zu bekehren, und du bist für die Heiden, um sie zu bekehren. Und deshalb sagt er hier, in erster Linie wende ich mich mit meinem Brief an die Judenchristen. Es könnten natürlich auch manche hier widersetzen und sagen, hoch, können wir gleich zuschlagen, ich bin kein Judenchrist. Nein, das ist ja nur der Gruß, der dahin ist, und das ist das erste Publikum. Das heißt nicht, dass es deshalb nicht für alle anderen Christen gelten würde. Denn sonst müsstest du auch sagen, dann liest du am Anfang des Korintherbriefs, liebe Korinther. Also ich bin auch kein Korinther. Und ein Galater bin ich auch nicht, und ein Römer bin ich auch nicht, ein Epheser bin ich auch nicht. Ja, da steht nirgends, ihr lieben Geschwister in Brake. Also gilt alles nicht für uns. Nee, so läuft das in der Bibel eben auch nicht. Das sind die primären Autoren. Aber damit sind wir in zweiter Linie alle mit gemeint. Paulus sagt ja auch an einer Stelle, da sagt er, nehmt auch den Brief aus Laodicea und gebt denen auch euren Brief. Also das heißt, diese Briefe sollten ausgetauscht werden. Paulus war sich von vornherein klar, das, was er darin schreibt, das gilt nicht nur für eine Gemeinde, für eine Gruppe von Christen, sondern das gilt generell für alle Christen, auch wenn er sich zuerst einmal an eine spezielle Gruppe wendet. Und deshalb, wenn Jakobus hier schreibt, er an die 12 Stämme, das heißt also an die Judenchristen, die er hier anschreibt, spricht, dann meint er die zuerst, aber darüber hinaus natürlich auch alle anderen Christen, also auch uns. Ja, das waren jetzt so ein paar einleitende Gedanken. Jetzt möchte ich gleich zu den ersten Versen kommen, beziehungsweise eigentlich erst einmal zum ersten Vers. Der erste Vers ist nämlich so ein bisschen, natürlich die Überschrift ist auch in sich abgeschlossen, und danach habe ich eigentlich noch vor, mit euch Vers 2 bis 18 zu lesen, und ich hoffe, dass wir das zeitlich auch noch gut schaffen, aber hier kommt mir eben immer zugute, dass ich so kurzsichtig bin, dass ich die Zeit gar nicht sehe. Also von daher. Also, aber wenn es zu lange ist, meldet euch, dann sagt Bescheid. Ne? Also der erste Vers. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Eigentlich können wir sagen, alles klar, gar nicht viele Fragen. Doch, ich denke, hier steckt eine ganze Menge drin, was uns auch zum Nachdenken anregen sollte. Nämlich Jakobus ist in einer gewissen Weise ja auch Herausforderung und Vorbild für uns. Und hier, Jakobus stellt sich erstmal als Knecht Gottes vor. Den Begriff Knecht Gottes kennen wir auch aus dem Alten Testament. Einige der Propheten gebrauchen den für sich. In Wirklichkeit ist das aber nicht unbedingt ein Titel, mit dem wir uns heute so brüsten würden. Und der Jakobus hätte ja noch ganz anderes vorzulegen, oder? Der Jakobus könnte doch sagen, ich bin ein richtiger Bruder von Jesus. Ich kenne den schon, als er noch als kleiner Junge da im Sandkasten gespielt hat. Das wäre ja was. Denn wer damals in der Gemeinde hätte da mitziehen können? Also es wäre so ungefähr, als wenn ihr jetzt irgendeinen großen geistlichen Helden habt oder was weiß ich, jetzt haben wir politisch die Frau Merkel. Und dann könntet ihr sagen, ich saß mit der Frau Merkel in der Schule und das war meine beste Freundin. Und wir haben da miteinander Karten gespielt oder Fernsehen geschaut oder evangelisiert oder Gottesdienst besucht oder sonst was. Also wer sie dann mag, die Frau Merkel, dann wäre das doch was Besonderes, oder? Und das hätte der Jakobus hier sagen können. Der hätte sagen können, hört mal auf mich. Also ich habe hier wirklich den Durchblick, denn ich kenne Jesus am längsten, viel länger als ihr alle. Und er hätte damit recht gehabt, er hätte nicht mehr gelogen. Er hätte ja auch sagen können, also ich bin der Leiter der wichtigsten und ersten Gemeinde überhaupt. Er wird uns in der Apostelgeschichte vorgestellt als die Säule der Gemeinde in Jerusalem. Das heißt, er auch sagen können. Das hätte doch richtig Autorität gegeben. Ne? Also, ich meine, so ähnlich wie der Papst das sagt. Nicht? Ich bin Oberhaupt der Gemeinde in Rom und damit auch noch über die ganze Welt. Und wenn ihr mal ein päpstliches Dekret lest, dann steht das da tatsächlich auch so. Nicht? Der Bischof von Rom, der hat jetzt erkannt und sagt das und das. So hätte der das hier sagen können. Ich bin Bischof von Jerusalem, die erste Gemeinde und wie Gott da gesegnet hat. Und überhaupt, das ist die Autorität. Tut er auch nicht. Und er hätte es tun können. Das heißt, was ich hieraus ziehe, ist, auch wir sollten wahrscheinlich danach streben, zu überlegen, wie definieren wir uns an erster Stelle? Definieren wir uns an erster Stelle über das, was wir an Position einnehmen in der Gemeinde oder in der Gesellschaft oder durch unsere Herkunft oder sonst etwas? Und da sollten wir vom Jakobus ja diese Demut lernen. Das spielt doch bei Gott alles eine untergeordnete Rolle und sollte auch in der Gemeinde eine untergeordnete Rolle spielen. Also nicht zuerst sagen, ich bin Doktor, Professor, Theologie, so und so. Das ist nett, aber das spielt eigentlich für die Gemeinde eine ganz untergeordnete Rolle. Oder zu sagen, ich bin eben, was weiß ich, was ihr jetzt für einen Job habt oder Position habt oder Herkunft habt oder blaublütig seid oder so, könnte man alles nennen, sollte in der Gemeinde alles an zweiter oder dritter Stelle stehen. Und glaubt nicht, dass das hier umsonst da drin steht, denn die Gefahr und Versuchung besteht heute genauso. Dass wir da irgendwelche Ämtchen und Pöstchen und Stellungen haben, mit denen sich die Leute vorstellen und meinen, und jetzt müsse man ihnen aber ganz besonders zuhören. Also ich kann das hier sagen, ich glaube, wir haben jetzt keinen Österreicher hier, oder? Oh. Oh, ja. Dann muss ich ja vorsichtig sein, ne? Nein, das kann ich auch so sagen, weil die Österreicher, die kennen sich ja aus, die werden mir nur sagen, stimmt, ist genau so. Also was mir in Österreich begegnet ist, ist, also ich bin ja ab und zu unterrichte auch in Wien an einer Ausbildungsstätte, was mir da begegnet ist, die Leute legen viel mehr Wert als in Deutschland noch auf Titel. Also wenn ich da durch die Stadt gehe, durch Wien mal zwischendurch, habe ich Zeit, dann fast an jedem Klingel, da steht dann hier eben Magister, Doktor, was weiß ich und so Richtung, oder manche noch Hofbäcker und Zulieferer und was weiß ich und so alles, nicht? Und obwohl es ja gar keinen Kaiser mehr gibt, steht das manchmal immer noch da. Also, und das ist ja auch gar nicht, das ist einfach vielleicht etwas stärker, dass man auf diese Sache achtet. Ich hatte auch österreichische Christen dort gefragt und die haben gesagt, ja, das ist unheimlich wichtig und wertvoll. Und manchmal kann das sogar eine Gemeinde in Österreich Einfluss nehmen. Die sagen mir, ja, wenn du in Österreich in der Gemeinde oder in der Öffentlichkeit auftrittst und du hast einen Doktor, dann hören die Leute vielleicht doppelt so viel zu. Also in Deutschland ist das ja auch ein bisschen, aber ich habe den Eindruck, dass das in Österreich noch einen stärkeren Stellenwert hat, also die Titel, die man dort hat. Und das ist ja von Kultur zu Kultur. Jetzt muss ich noch ein bisschen zur Seite schielen hier. Bestätigst du oder nicht?
Nein, das sind die Geschichten, die man schon über Jahrzehnte erzählt.
Ach so, ja, okay. Ja, also das heißt eben, die jüngeren Österreicher, die legen nicht mehr so viel Wert drauf. Ja, okay. Ja, jetzt höre ich, hier sehe ich auf der anderen Seite, naja, so ganz ist es auch nicht und so. Naja, es kommt ja ganz egal drauf an, ob Österreich oder Deutschland. Ich glaube, wir alle sind dafür anfällig. Wir sind alle dafür anfällig. Also irgendwo erinnere ich mich, ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte war, sonst muss ich meiner Frau rüberschielen, aber eine unserer Töchter, da war irgendwie bei uns in der Gemeinde jemand, wenn ich es noch recht zusammenbekomme, und dann war da eine junge Frau, die war mal bei irgendeiner Fernsehshow. Ich glaube, Deutschland sucht den Superstar oder irgendwie so ein Singwettbewerb oder so etwas. Und dann waren unsere Töchter gleich fürchterlich fasziniert. Oh, die war dabei. Und die war da im Fernsehen und so. Das ist dann vielleicht etwas Neues, was dann nicht mehr mit Titeln ist, sondern da ist ja eine Bedeutung bei dieser Person, weil die mal irgendwo in der Öffentlichkeit eine besondere Rolle gespielt hat. Und ich glaube, das ist etwas, was uns alles treffen kann. Und hier sollten wir aufpassen, dass wir selbst, nicht der andere, sondern wir selbst es nicht so machen. Das heißt, wenn ich auftrete in der Gemeinde, wenn du auftrittst in der Gemeinde, sollte das eine untergeordnete Rolle spielen. Der Jakobus macht das sogar noch schlimmer. Denn eigentlich, was er hier wörtlicher sagt, er sagt, ich bin Sklave. Das ist ja dieses Knecht. Knecht klingt ja noch ganz nett vielleicht, wobei wir gebrauchen das ja heute nicht mehr. Könnt ihr mal fragen, wer von euch hat den Beruf Knecht? Wahrscheinlich will ja keiner, das macht ja auch nicht viel her, Prestige. Und wenn ich dann noch sage, wer von euch ist Sklave? Ja, manche würden jetzt natürlich auch gleich geistlich denken, ist ja alles geistlich verstanden. Nein, das Wort wurde ja damals aktuell gebraucht. Das heißt, es gab ja Sklaven zur damaligen Zeit. Und damit hätte sich keiner verglichen. Also weil Sklave war die niedrigste gesellschaftliche Schicht. Du hattest keine öffentlichen und gesellschaftlichen Rechte dadurch. Und hier nennt sich Jakobus zuerst mal, ich bin Sklave. Ähnlich tut das ja Paulus an manchen Stellen auch. Und ich glaube, hier ist eine Herausforderung für uns, nämlich erst einmal niedrig von uns selbst zu denken. Also nicht erst mal zu denken, siehst du, was ich eigentlich bin und repräsentiere, sondern erst mal deutlich zu machen, ich bin eigentlich gar nicht so wichtig. Letztendlich, diese Lektion wird uns allen sowieso im Laufe des Lebens noch bevorstehen. Also wenn ihr bisher noch nicht dahin gekommen seid, wartet ab, Gott wird euch noch alles dahin führen. Bin ich hundertprozentig überzeugt, spätestens wenn du im Altenheim im Bett liegst und nichts mehr machen kannst. Dann wirst du nicht mehr denken, ich bin der große Held oder so, sondern dann wirst du merken, du bist nichts. Nur viel besser ist, du begreifst das vorher. Denn wenn du es vorher begreifst, kannst du richtig damit umgehen, kannst mit der richtigen Demut auftreten. Und kannst dann wirklich sehen, wie gehst du mit anderen Leuten um. Und das ist das, was Jakobus uns hier glaube ich, zum Vorbild macht. Und er sagt ja nicht nur, ich bin Sklave irgendwie, sondern er sagt dann, ich bin Sklave Gottes. Aber auch das ist ja eine Bezeichnung, die uns heute normal in der Gemeinde gar nicht so lieb ist. Oder? Also wenn ich mich mal umschaue im deutschen Büchermarkt oder so in Titeln oder Andachten oder sonst etwas, ich sehe ganz, ganz wenige Andachten zum Beispiel über so etwas. Du bist Sklave Gottes. Ja, das will ja heute auch keiner hören. Sondern da wird eher gesagt, du bist das geliebte Kind Gottes, oder? Das hört ihr doch häufiger. Du bist wertvoll. Du bist wichtig. Und also das hören wir gern. Warum? Weil wir Menschen sind. Das schmeichelt unsere Eitelkeit. Das schmeichelt unsere Inneren. Ah, wie gut tut das und wie wichtig bin ich und wie toll bin ich. Und eigentlich kann Gott ja froh sein, dass ich auch noch in seiner Mannschaft bin. Was könnte er ohne mich tun? Ja. Ja, ich meine, ganz so deutlich drücken wir das meistens nicht aus, aber so ein bisschen in die Richtung geht das manchmal schon. Also, weil wir uns zu wichtig nehmen, weil die Gesellschaft uns so viel Streicheleinheiten verpasst, uns immer wieder sagt, wie wichtig und wie toll und wie super wir sind und manchmal in der Gemeinde genau dasselbe passiert. Aber schaut mal an irgendeiner Stelle, wo Paulus das von sich sagt, ich der Wichtige, ich der Bekannte, ich der was weiß ich, kommt nicht vor. Sondern das, was wir in der Bibel eher lesen, wir brauchen nicht massenhaft Streicheleinheiten, wir lieben uns meistens sowieso schon genug. Sondern was wir brauchen, ist mal ein Zurechtdrücken des Kopfes und zu sehen, wer bist du denn eigentlich? Und erkenne mal, erstmal vor Gott bist du Sklave und sollst es sein. Und das sagt ja nicht nur der Jakobus, können wir sagen, der ist ein harter Redner, das sagt ja Jesus selbst. Da sagt er, du bist ein Knecht und da hast du den ganzen Tag gearbeitet und abends kommst du zu seinem Herrn, der nicht mal dann klopft er dir auf die Schulter, sondern mach das Essen, dann hast du das Essen gemacht und dann sagst du, und jetzt kannst du sagen, okay, gut, Knecht, jetzt hast du alles getan, was nötig war, mehr nicht. Da sagt er, bist du als Christ. Also ich betone das mal etwas stark, weil ich glaube, dass wir gerade in der westlichen Christenheit da eine Betonung auf der anderen Seite etwas zu stark haben, die zu stark auf uns ausgerichtet ist, unser Wohlempfinden. Und letztendlich leiden wir daran, weil wir da nicht die richtige Beziehung zu Gott bekommen. Wir müssen, glaube ich, zuerst mal erkennen, Gott ist der absolute Herr. Und nicht nur in Worten und Liedern, sondern wirklich in meinem Leben und Denken. Und auf ihn kommt es in allem an. Und das heißt, ich bin ihm gegenüber erst einmal der unnütze Sklave. Und dass er mich gebraucht, dann erkenne ich erst das große Wunder, dass Gott mich gebraucht. Obwohl ich der unnütze Sklave und Knecht bin. Und das ist genau die Perspektive, die Jakobus hat. Und ich halte das für eine richtige, für eine gute Perspektive. Das letztendlich befreit es uns auch davor, dass wir anderen Menschen, also dass wir Kompromisse machen an der falschen Stelle, um anderen Menschen zu gefallen zu sein. Wenn ich viel darauf Wert lege, ich bin die anerkannte akademische Autorität oder ich bin da und dort ganz wichtig, dann bin ich schnell geneigt, wenn da meine Autorität in Frage gestellt wird, Zugeständnisse zu machen. Ich will ja meinen Status behalten. Wenn ich jetzt erstmal auftrete, ich bin der Allerletzte und der Sklave, wie will dir dann noch jemand schaden? Da kommt die einer und sagt, du bist ein Blödkopf. Dann sagt er, ja, du hast recht, tatsächlich, ich bin ganz blöd. Dann sagt er, du bist der Allerletzte. Ja, ich bin wirklich der Allerletzte. Wenn du wirklich erstmal begriffen hast vor Gott, welche Sünde in deinem Leben bewirkt und wie wir vor Gott dastehen, dann können dir andere Sachen viel weniger ausmachen. Hingegen, wenn du dich wahnsinnig wichtig nimmst, dann kann es viel eher sein, dass du dann beleidigt bist, angegriffen wirst in der Gemeinde, von anderen Geschwistern, am Arbeitsplatz und sonst irgendwo. Also denjenigen von euch, der dann tatsächlich unter totalen Minderwertigkeitskomplexen leiden sollte, der hört dann hier an dieser Stelle einfach mal weg. Dann gebe ich euch nachher auch noch ein paar Spartreicheleinheiten, dann kommt zu mir. Ich sage euch noch ein paar richtig wichtige, schöne Sachen in der Bibel, die gibt es hier auch. Aber ich habe den Eindruck, dass die generell heute zu stark betont werden. Und dass wir in der Bibel hier eine Stelle haben, wo gerade das andere betont wird, weil es so wichtig ist, begreife deine reale Stellung vor Gott. Und das ist hier mit drin. Und dann sagt er ja noch dabei, ich bin also Knecht, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und Herr meint hier genau dasselbe. Herr ist Kyrios, das ist eben der Herrscher über die Knechte. Das ist der Begriff darin. Eben, das wisst ihr, ist ja nicht der Begriff Herr, wie wir ihn heute gebrauchen, einfach als höfliche Anrede oder schon nicht mehr gebrauchen, in der Vergangenheit gebraucht haben. Das ist hier gemeint. Also Jesus ist mein Sklavenhalter, könnte ich jetzt mal so sagen. Ich sage das mal ganz bewusst, weil in dem Römerbrief lesen wir ja auch, Jesus hat uns freigekauft vom Sklavenmarkt. Da wird genau dasselbe Bild benutzt. Da wird gesagt, bilde dir mal nicht ein, dass du vollkommen selbstständig bist, denn du bist immer Sklave. Entweder Sklave der Sünde, also das heißt, der Welt, in der du drin bist, die dominiert sich, oder Sklave Gottes. Es gibt eben nicht den autonomen Menschen, der da so frei herumschwebt und sagt, ach, jetzt mache ich mal so oder ich mache mal so, sondern die Bibel sagt uns da eher so Schwarz-Weiß-Malerei. Also entweder wirst du bestimmt durch diese Welt und durch deine Lust, oder du wirst bestimmt durch Gott. Dazwischen, du bist Sklave der Sünde oder Gottes. Nebenher wird uns gleich auch noch ein Hinweis auf die Göttlichkeit Jesu gegeben. Denn er sagt ja, ich bin Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das heißt, Jesus wird auf eine Stufe mit Gott gestellt. Und hier merken wir so ein indirekter Hinweis auf die Göttlichkeit Jesu. Lesen wir auch hier mit drin. Ja, und dann kommt eben die Grüße. Und jetzt lese ich euch den nächsten Absatz vor und sage dazu auch noch ein paar Gedanken. Und das erste große Thema, was Jakobus aufgreift, ist das Thema der Anfechtung, der Versuchung. Ich lese Kapitel 1, Verse 2 bis 18. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt sie das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsame Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Soweit der Text. Ich gehe den Text jetzt Stück für Stück durch und versuche, das euch etwas zu entwickeln. Also erst einmal vielleicht der Begriff der Anfechtung. Was ist das überhaupt? Manche Auslegungen stellen Anfechtung und Versuchung einander gegenüber und sagen, das eine ist eben von Gott Anfechtung und Versuchung ist vom Teufel. Und tatsächlich klingt das so ähnlich, denn am Anfang steht, wir sollen uns über die Anfechtung freuen und dann wird gesagt, aber Gott versucht nicht. Und dieser Unterschied kann durchaus real sein, nur bringt er uns für unseren Alltag nichts. Denn wenn ihr jetzt in einer schwierigen Situation seid, wie wollt ihr denn rausbekommen, ob das von Gott oder vom Teufel ist? Was weiß ich, da kommt einer zu euch ins Büro, will euch bestechen, zum Beispiel. Und ihr seid in der Versuchung, nehme ich das oder nehme ich nicht? Also überlege ich erstmal, ist das vom Teufel, ist das von Gott, ist das vom Teufel, ist das von Gott? Und wie bekommt ihr es raus? Gar nicht. Also deshalb, diese Unterscheidung ist theologisch interessant, für unser Alltagsleben allerdings weitgehend irrelevant. Deshalb möchte ich dem auch nicht viel weiter nachgehen. Viel wichtiger finde ich dann die Frage, was meint denn jetzt die Anfechtung, Versuchung, also Anfechtung, Schrägstrich, Versuchung? Denn das ist ja das Hauptaugenmerk, was Jakobus darauf richtet. Nicht, dass wir lange theologisieren, sondern dass wir sehen, worum handelt es sich denn überhaupt? Interessanterweise an dieser Stelle, in diesem Text, nennt er nur zwei Sachen, die Anfechtung verursachen können. Also zwei, die mir jetzt gerade auffallen. Und zwar das einmal Armut und Reichtum. Das kann Anfechtung sein. Ist ja auch klar. Der Arme kann angefochten sein, weil er dauernd Gott Vorwürfe macht. Gott, warum lässt du mich hier in der Armut? Warum muss ich so hungern? Warum geht es mir so schlecht? Und dann wächst noch der Neid. Und Neid ist ja auch eine Sünde. Also noch eine Anfechtung habe ich dabei. Und so, also da ist eine. Und der Reiche, ja, der kann sich was auf den Reichtum einbilden. Sagt, Gott, ich brauche dich doch gar nicht. Ich schaffe das ja alles selbst. Und also da kann Stolz und Hochmut und was weiß ich noch alles dadurch entstehen. Also das sind zwei Beispiele, die Jakobus hier erwähnt für Anfechtung. Im Grunde genommen möchte ich jetzt die These aufstellen, letztendlich kann in unserem Leben alles zur Anfechtung werden. Es gibt gar nichts, was nicht Anfechtung werden kann. Also wenn ihr jetzt den Eindruck habt, das ist nur das Unmoralische, ne, gar nicht. Ja, gerade gefährlicherweise können wir als Christen manchmal sogar frommer Anfechtung ausgesetzt sein. Zum Beispiel nehmen wir den Hochmut, deshalb wird das ja häufig erwähnt. Da siehst du dann so wie der Pharisäer den armen Sünder in der Gasse liegen und denkst dir, gut, dass ich nicht so sündig bin wie der. Und schon bist du in die Anfechtung reingefallen. Sünde, Pech gehabt. Ja, letztendlich kann sogar das Bibellesen Anfechtung sein. Ich meine erstmal, wenn du Sachen nicht verstehst, aber nehmen wir an, du verstehst das. Aber vielleicht liegst du gerade in der Bibel, wo du stattdessen besser mal zum Nächsten gehen sollst oder zu deiner Frau oder deinem Mann und mithelfen zum Arbeiten. Ich meine, wenn ich das jetzt meinen Kindern sagen würde, vielleicht würden sie, wenn sie jetzt richtig fromm drauf wären, das ja sogar noch nutzen. Stellt euch vor, ich bin gerade dabei beim Holzsägen. Und dann sagen sie, Papa, ich kann nicht zum Holzsägen kommen, ich lese in der Bibel. Ja, ich meine, jetzt so als Bibelschullehrer, was sollte ich denn da noch sagen? Ne? Ja, dann müsste ich sagen, ja gut, dann säge ich alleine. Dann bin ich alleine der Ungeistliche, nicht, der arbeitet, statt in der Bibel liest. Ja, und da merken wir, in solch einem Fall kann sogar das Bibellesen zur Anfechtung werden. Ja, weil, oder auch manchmal was weiß ich, das Beten, alles kann zur Anfechtung werden. Weil bei allem, auch selbst bei dem, was wir in der Bibel finden, kommt es darauf an, dass es an der richtigen Stelle, zu dem von Gott gewollten Zeitpunkt stattfindet. Wenn das nicht stattfindet, kann uns das alles auch schaden und kaputt machen. Das heißt, wir müssen diese ständige Beziehung zu Gott haben. Das ist ja auch gerade das, wozu uns die Bibel immer wieder einlädt. Es genügt nicht, dass wir ein Raster von 20 Geboten und Verboten haben und die halten wir ein, dann sagen wir, jetzt ist alles glatt gelaufen, jetzt habe ich keine Versuchung mehr. Nein, sondern alles in unserem Leben kann zur Anfechtung werden, wenn wir diese Verbindung zu Jesus zu vernachlässigen und dann nicht mehr wissen, was zu welchem Zeitpunkt und in welchem Maße und mit welcher Motivation richtig ist zu tun. Ich möchte euch diese Augen öffnen, damit wir etwas mehr sehen, dass Anfechtung uns alle betrifft. Also manchmal wäre ich gereizt in früheren Jahren, mache ich jetzt nicht, auch bei euch nicht, um da keinem zu nahe zu treten, dann zu fragen, ob es denn Leute gibt, die die Versuchung schon überwunden haben, die nichts mehr mit Anfechtung zu tun haben. Frage ich jetzt nicht. Weil danach müsste ich euch dann ja bloßstellen und dann sagen, dann bist du ein schlechter Christ. Also gut, dass du dich nicht gemeldet hast, ne? Ja. Warum? Ja, nehmen wir doch mal den Heiligsten von allen, nämlich Jesus. Hat Jesus mit Anfechtung zu tun gehabt, ja oder nein? Ja, eben. Da sehen wir Versuchung in der Wüste. Liegt das daran, weil er ungeistlich war? Ja, gar nicht. Und dann lest ihr vielleicht am Ende der Versuchungsgeschichte, ich finde es ja ganz spannend, da steht nämlich, und der Teufel ließ von ihm ab, eine Zeit lang. Und das heißt, spätestens setzt er dann wieder einem Garten Gethsemane. Nicht? Dann so, ah, bitte lass das Geld an mir vorübergehen. Kampf, Auseinandersetzung. Das heißt, selbst der Sohn Gottes, selbst Jesus, der absolut sündlos war, hatte immer wieder mit Anfechtung zu tun. Wie heilig willst du dann sein, wenn du nicht mehr mit Anfechtung zu tun haben willst? Und also deshalb, wir werden immer, unser ganzes Leben lang, solange wir hier auf der Erde sind, mit Anfechtung zu tun haben. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann heißt es, entweder dein geistliches Leben ist tot, Und dann braucht der Teufel auch gar nicht mehr anfechten. Was tot ist, ist tot. Das kann ja nicht noch toter werden. Ne? Oder es kann sein, diesen Trick beherrschen manche Christen auch, dass sie einfach ihr Leben generell für heilig erklären und deshalb alle Fehler, die sie machen, die werden dann weg erklärt. Und wenn du dann irgendwas Böses machst, dann wird gesagt, ja, das ist nur zeitgemäß und das gilt heute nicht mehr. Und das hat nur der Paulus gesagt, das hat nur der Petrus gesagt, das ist nur im Alten Testament. Hat man für alles eine Erklärung. Und am Ende gilt eigentlich nur, was ich tue, ist richtig und was ich nicht tue, ist falsch. Und dann hast du mit Anfechtung auch nicht mehr zu tun. Aber dann hast du auch mit dem Geist Gottes wenig zu tun. Dann bist du mehr oder weniger dein eigener Gott. Denn du bist der Gesetzgeber. Dann ist Gott nicht mehr, der sagt, was richtig und falsch ist, sondern du bist es. Also diese beiden Wege sehe ich nur, um ganz Anfechtung auszuweichen. Also entweder du deklarierst einfach alles, was böse ist, als gut, weil du es ja tust, oder du bist geistlich tot und dann hat der Teufel kein besonderes Interesse, dich da weiter zu piesacken, denn ist ja alles in Ordnung. Also aus der Sicht des Teufels. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du dich darauf einstellen, dass du lebenslang mit Anfechtung zu tun hast, immer wieder. Und dann lesen wir, also der Jakobus hat das so richtig drauf, dass er uns vor Augen führt, finde ich, wie Gott denkt, und zwar, ich nenne das für mich gerne, vollkommen asymmetrisch. Also so ein Begriff aus der Mathematik. Nicht? Symmetrisch heißt ja irgendwie, da ist etwas gleich, also gleich geordnet, nicht? Rechts und links, alles schön gleich. Und so reagieren wir normal als Menschen. Also normal als Menschen reagieren wir ja, wenn dir einer ein Zahn ausschlägt, schlägst du dem anderen auch mindestens einen aus. So wie wir es im Alten Testament finden. Das ist relativ noch nachvollziehbar. Das ist so, entspricht auch unseren Emotionen. Wobei, die müssen wir schon etwas zügeln. Meistens geht es ja, der schlägt mir einen aus, ich schlage ihm zwei aus. Ne? Aber gut, aber das ist eben alles noch menschlich. Aber das, was Jesus dann ja fordert, ist, einer haut dir auf eine Seite runter, haut dir anderen hin. Es gibt ja endlose Auslegungen, die versuchen, dieses Ärgernis herunterzuerklären. Die sagen, ja, das ist gar nicht so gemeint und in Wirklichkeit, dadurch wird der andere ja bloßgestellt oder was weiß ich und so. Nein, die begreifen das dann häufig nicht. Das ist wirklich ein Ärgernis. Jesus will wirklich, dass du vollkommen verrückt denkst und handelst. Aber verrückt in seiner Hinsicht. Jesus will eben gerade, dass du nicht nach der Logik der Welt handelst. Und genauso fängt Jakobus hier auch an, indem er dann sagt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt. Also ich meine, wenn ihr das jetzt schon häufig gelesen habt, dann kommt euch das gar nicht mehr so revolutionär vor. Aber wenn ich es lese, mich ärgert das immer wieder. Weil normalerweise müsste doch gerade das Entgegengesetzte sein. Ich freue mich doch, wenn ich nicht in Anfechtung bin. Oder könnt ihr euch noch an eure letzten Anfechtungen erinnern? War das schön? War das toll? Endlich Anfechtung und endlich mal wieder sündigen? Nein, doch hoffentlich gerade nicht. Aber hier ist gerade das Entgegensetzen. Normalerweise die Leute meinen, das beste Christsein ist das, wo es immer glatt geht und gut geht. Ich meine, es gibt manche christliche Gruppierungen, die versprechen dir sogar, wirst du Christ, du wirst nie krank, du wirst immer wohlhabend sein, du wirst immer glücklich sein, dir wird alles gelingen, du wirst nie arbeitslos. Und ich meine, die erleben das ja leider auch nicht so. Ja, warum nicht? Weil Gott auf diese Versprechen nicht hört, weil er mich vielfach mit dem Schweren, was er uns erleiden lässt, eine gute Absicht hat. Und das ist dieses Verrückte. Manchmal lässt Gott dich krank werden, weil er damit eine positive Absicht hat. Manchmal lässt er dich arbeitslos werden, nicht weil da ein Missgeschick passiert ist, sondern weil er damit eine positive Absicht hat. Weil das vielleicht gerade diese Anfechtung ist, in der du dich jetzt bewähren sollst, die Nähe zu Gott suchen sollst. Und mit der Perspektive gehen wir plötzlich auch ganz anders um, glaube ich, mit Schwierigkeiten, in die wir hineinkommen. Weil sonst auch als Christen sind wir häufig geeicht, die ganz normale Menschen auch. Kommt irgendein Problem, wir wollen so schnell wie möglich weg mit dem Problem und so schnell wie möglich raus, aber manchmal lässt uns Gott drin. Und wenn wir als Christen nicht begriffen haben, dass dieses Drinbleiben eben auch manchmal von Gott gewollt ist, dass er es nicht sofort wegnimmt, dann glaube ich, können wir anders damit umgehen. Wenn wir die falsche Erwartungshaltung schüren, Gott will in jedem Fall nur, dass du gesund und glücklich und zufrieden und was weiß ich noch alles bist, dann werden wir in unserem Leben viel häufiger enttäuscht. Wir werden viel häufiger in Anfechtung scheitern. Und zwar, weil wir jetzt dann noch Gott Vorwürfe machen, weil wir den Weg nicht gehen, den Gott uns gezeigt hat, vielleicht im Leid die Kraft Gottes zu suchen. Ich glaube, dass da manche Missverständnisse entstehen, weil wir nicht begriffen haben, was Jakobus hier sagt. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Denn diese Anfechtung ist immer auch ein Mittel, das Gott benutzen kann und will. Und zwar egal, ob sie von ihm kommt oder ob sie vom Teufel kommt. Das ist nämlich dann relativ irrelevant. Auch wenn es vom Teufel kommt, lesen wir ja in Hiob, dann geht es nur so weit, wie Gott es zulässt. Und wenn wir uns drin bewähren, dann wirkt dieses Bewähren in der Anfechtung und Versuchung als näher zu Gott. Aber das ist etwas Geistliches, Substanzielles, was wir aber nicht unbedingt sehen können von außen. Aber das ist etwas, was unser geistliches Leben weiterführen kann. Irgendwo hatte ich mal das Beispiel gelesen, dass diese schwierigen Zeiten seien vergleichbar wie so bei einem Grashalm die dicken Knubbel. Also, und wenn ihr mal nachlest, ich glaube, Biologen sagen das, hätte das Gras nicht diese dicken Knubbel, würde es nicht halten. Also das wächst ja schon gerade sehr relativ schnell und dann kommt mal wieder so ein dicker Knubbel, könnt ihr mal draußen nachsehen, dass die großen Grashalme richtig hoch sind und dann kommt wieder irgendwo einer, also dass die Stabilität geben. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Die Bibel sagt uns, wir brauchen die Anfechtung und wir brauchen sie aus mehreren Gründen. Jetzt könnt ihr gerne mit dazu beitragen. Also wir brauchen Anfechtung, ist aber meine These, die kommt ja nicht von mir, die sagt Jakobus, und er sagt ja, freut euch darüber, also das ist was Positives. Und jetzt könnt ihr mir mal ein paar Beispiele sagen, warum sollen wir uns denn überhaupt so verrückterweise freuen über Anfechtung, wenn wir da reinfallen? Jetzt kommt eine richtig schwierige Lebenslage, wir haben richtig Probleme damit, warum sollen wir uns darüber freuen? Das ist so eine Sache, die haben wir da auch, ne? Ja, und das ist ja bestätigt, ja, diese Aussage. Jetzt müsste ich nur wiederum fragen, ja, warum tut Gott das denn? Also gibt es da noch eine vernünftige Antwort? Bitte? Ja, und warum sollst du nicht gleichmäßig laufen? Wäre viel angenehmer. Ein nach dem anderen, bitte? Das musst du noch ein bisschen mehr erklären. Wieso bringt mir das Gott näher? Okay, also in manchen Gemeinden, vielleicht kommst du noch dran, in manchen Gemeinden ist es so, dann frage ich auch an dieser Stelle, gibt es hier Leute, die erst durch Leiden zum Glauben gekommen sind? Ich stelle jetzt mal hier nicht die Frage, aber ich kann nicht sagen, in jeder Gemeinde gibt es Leute. Da gibt es Leute, die haben gesagt, ich habe so Larifari dahin gelebt. Selbst Bibelschüler, die erzählen das dann. Dann sagen, und plötzlich war ein Autounfall. Und dann bin ich zum Nachdenken gekommen. Ich hätte tot sein können und dann habe ich nachgedacht. Oder da ist jemand durch eine Prüfung gefallen. Oder ein anderer erzählt, ich war befreundet mit einem Ungläubigen, war alles richtig toll. Und plötzlich die Beziehung ist auseinandergegangen. Tot, traurig, alles schlimm. Und dann bin ich zum Nachdenken gekommen, ey, das war doch alles ganz falscher Weg. Und jetzt könnt ihr euch zahlreiche Beispiele aufzählen. Ich weiß, hier war vor ein paar Jahren jemand in der Freizeit, der hatte gesagt, ja, er war so engagiert, aber so stark eingebunden und dann hat Gott ihm ein Burnout geschenkt. Ja. Und zwar, und dann sagt er, aber das war die Blick im Nachhinein. Im Nachhinein hat er gemerkt, der war genau zur richtigen Stelle. Ich habe den gebraucht, um mal ganz Abstand zu nehmen und zu merken, ich bin gar nicht so wichtig für die Firma, wie ich gedacht habe und ich muss mir mehr Zeit nehmen für andere Dinge. Und das war natürlich erstmal eine Anfechtung. Weil jeder, der einen Burnout erlebt, der sagt nicht Halleluja, jetzt ist der Burnout da, sondern der sagt dann erstmal, das ist schlimm und man leidet drunter und ist ganz, ganz schlimm. Aber manchmal erkennt man im Nachhinein, Gott hat diese Anfechtung gebraucht, um unser Leben zu vertiefen. Oder Beispiel, ich war jetzt gerade mit einer Klasse, also im Frühjahr, in Bayern, in einer Gemeinde und da übernachtete ich bei einem Ehepaar. Der Mann war promovierter Physiker, arbeitete aber in einer größeren Firma und war totaler Atheist. Also nicht, als ich ihn getroffen habe, aber noch vor 3 Jahren. Und er hat gesagt, in einem Arbeitsplatz, er hat immer gespottet über die Christen, hat die Evolutionstheorie verteilt, hat sich über den Glauben lustig gemacht und da sagt er, und er hätte kein Christ hätte ihn da überzeugen können, hat ihn auch nicht. Ja, und was passiert? Hier ist nämlich genau, der bekam ein Burnout. Und plötzlich merkte er, wie er als großer Doktor Physik, nicht, und angesehenes Mitglied da, wie das plötzlich alles ihm unter den Fingern wegrinnt. Und in dieser Zeit benutzt Gott dann noch was anderes, nämlich die älteste Tochter, in der, die ich auch kennengelernt habe dort, ist irgendwie so jetzt, weiß nicht, 10, 11, irgendwie so im Dreh herum, wird eingeladen von der Schulfreundin in eine christliche Freizeit. In dieser christlichen Freizeit bekehrt die sich, zu Hause fängt die an zu beten und der hartnäckige atheistische Vater bekehrt sich. Und heute, wenn ihr ihm begegnet, das ist nur 3 Jahre her, heute, wenn ihr ihm begegnet, heute wirbt er in seiner Umgebung für den Glauben. Er hält Vorträge gegen Evolutionstheorie. Er kann jetzt wieder arbeiten, hat aber bewusst seine Arbeitspension zurückgefahren, um mehr Zeit für die Gemeinde zu haben. Tolle Veränderung. Und was hat ihn in seinem Leben weitergeführt? Die langen Überredungen, das logische Nachdenken? Nein, hier war es das Leid. Die Anfechtung, könnte man sagen. Die Anfechtung, die auch ein Ungläubiger manchmal treffen kann. Denk mal über dein Leben nach. Und er hat die richtige Entscheidung getroffen. Es hätte auch in Verbitterung enden können. So, jetzt waren aber hinten noch ein paar Meldungen, die will ich nicht übergehen. Da hatten sich hier noch Leute gemeldet auf meine Frage, wofür ist denn Anfechtung letztendlich gut? Ja. Ich bin richtig schwerhörig. Ja, ist ein Zeichen, dass unser geistiges Leben in Ordnung ist, weil der Teufel interessiert ist, uns wegzuziehen und so. Ja, aber ich glaube, dass Gott eben auch noch mehr Absicht damit hat. Warum ist das denn wichtig? Ja, und wofür ist die Bewährung gut? Ich lebe auch ganz gut ohne. Damit wir im Glauben wachsen. Und wann können wir nur wachsen? Ich will ja ein bisschen bohren, ne? Ja, wenn wir erstmal richtig erkennen, wer wir sind. Ich meine, das merkt ihr manchmal bei Kindern. Vielleicht habt ihr auch solche Kinder, besonders Jungs. So Jungs im Grundschul- und weiterführenden Alter, die haben häufig Schwierigkeiten, sagt nicht nur ich, sondern sagen sogar offizielle Untersuchungen des Kultusministeriums, die haben häufig Schwierigkeiten, sich selbst realistisch einzuschätzen. Und das geht bei unserem Jungen manchmal auch so. Dann fragst du ihn, ja, wie stehst du so in der Schule? Gut, ich verstehe das alles, ich kann das alles. Und dann kommt eine Arbeit und plötzlich steht dann, oh, also wieso hat der Lehrer mir eigentlich keine Eins gegeben? Ich habe das doch alles gewusst. Ja, nicht ganz so krass, aber manche Leute haben eine mangelnde Selbsteinschätzung und wir haben die geistlich eben manchmal auch. Und wenn wir meinen, alles ist in Ordnung, dann arbeiten wir eben nicht mehr dran. Und durch die Anfechtung will uns Gott zeigen, wie die Realität aussieht. Das ist so eine Art TÜV für unser geistliches Leben. Und manche ärgern sich ja über den TÜV auch. Ich meine, tue ich manchmal auch, nicht? Besonders bei dem Auto meiner Frau. Denn das letzte Mal hat der TÜV gesagt, Ende, finito, Beerdigung, nicht? Fürs Auto. Ja, und dann freue ich mich natürlich nicht. Dann denke ich mir, hey, warum lassen die nicht noch durch? Warum kneifen die da nicht ein Auge zu? Ja, und letztendlich müssen wir sagen, eigentlich ist es ja gut, denn normalerweise ziehen sie das Auto nur aus dem Verkehr, wenn es eben nicht mehr verkehrssicher ist. Und eigentlich sollte es doch in meinem Interesse sein, mit einem sicheren Auto zu fahren. Nur als Laie sehe ich das manchmal nicht. Also als Laie, wenn da der ganze Unterboden verrostet ist und da die tragenden Teile verrostet sind, ich sehe das ja nicht. Außen sieht noch alles in Ordnung aus. Der Klack ist noch in Ordnung. Ne? Das siehst du erst, wenn du drunter krabbelst und wenn du an richtigen Stellen mal ein bisschen Stoch hast, dann merkst du das. Und genauso ist es auch bei Gott. Manchmal sieht unser Christsein gut aus und wir halten es auch für gut. Und Gott bohrt mal ein bisschen nach, nicht weil er es böse meint, sondern weil er uns zeigen will, das ist die Realität in deinem Leben. Und erst wenn ich erkenne, wie die Realität ist, bin ich auch bereit, noch dran zu arbeiten, zu sehen, hier muss ich nachbessern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund, warum wir Anfechtung erleben. Um die Echtheit des Glaubens zu testen, nicht als Selbstzweck, sondern damit wir dann sehen, wo wir noch arbeiten müssen. Wie das Kind, was denkt, ich bin gut im Englisch, und dann die Englischklausur zurückbekommen sieht, ich habe eine 5, dann merkt sie, jetzt muss ich lernen. Wenn ich so lange jetzt denke, ich kann das alles, lernt man nicht. Also deshalb, das muss durch so einen Test, durch so eine Anfechtung passieren. Wofür ist Anfechtung noch gut? Anfechtung treibt uns, wenn wir sie richtig drauf reagieren, immer zu Gott. In der Gefahr, wenn es uns gut geht, ihr könnt bei euch testen. Meistens suchen wir die Nähe Gottes nicht so intensiv, als wenn wir in Problemen sind. Also das ist doch ganz klar. Für meine Kinder bete ich am intensivsten, wenn ich merke, oh, da ist ein Problem. Das läuft ja gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Tatsächlich ist das so. Ich meine, sonst bete ich für sie ja auch, aber nicht so intensiv. Das ist ganz klar. Und die meisten Menschen geht es so. Ja, selbst dem Ungläubigen geht es so. Wann fängt selbst der Atheist an zu beten? Ja, wenn es ihm schlecht geht, wenn er kurz vorm Tod ist oder sonst irgendetwas. Ich habe eine Zeit lang im Altenheim gearbeitet, da habe ich dann solche Geschichten gehört. Da haben alte Leute, total ungläubig waren, gesagt, ja in dieser Situation, da im Krieg, da waren, einer erzählte mir eben, da sei so ein Flugzeug auf ihn zugeflogen, englisches Flugzeug, die schießen da alles über den Haufen, was da vor ihnen ist. Und er betet, kann gerade noch beten und ihm passiert gar nichts. Und da fangen Leute an zu beten, die sollen gar nicht beten. Und wir als Christen beten ja häufig, hoffentlich auch so, aber wir werden alle merken, dass dieses intensives Anhängen an Gott, diese Abhängigkeit von Gott, die wir erfahren, die ist besonders stark, wenn wir in Anfechtung sind, wenn wir den richtigen Weg wählen. Wer in Anfechtung von Gott wegrückt, der wird in die Sünde reinfallen, muss man wieder anfangen, nochmal zurück auf Null, nicht? Oder so, auf Los, heißt es dann bei Monopoly, und nochmal los, nicht? Und so, und dann wieder zurück, und bis wir es gelernt haben. Wenn wir richtig darauf reagieren, dann suchen wir im Leiden und in der Anfechtung die Nähe Gottes. Und dann führt das auch dazu, dass also Nähe zu Gott ist ja immer wichtig, und wir erleben häufig auch in Anfechtung besondere Eingriffe Gottes. Weil wenn alles glatt geht, ja, wo erleben wir das Eingreifen Gottes? Wenn wir gesund sind und in der Familie läuft alles gut und auf unserem Arbeitsplatz ist alles gut, ja, wo erlebst du das Eingreifen Gottes in besonderer Weise? Die Bibel ist doch voll gerade von Beispielen, wo Menschen in Notlagen waren Und dann hat Gott eingegriffen und sich gezeigt. Die großen Geschichten im Neuen Testament doch nicht. Da begegnet Jesus einem Gesunden und Frommen. Und was passiert? Nichts. Aber da begegnet Jesus einem vollkommen Sünder. Und der kehrt um. Oh, das ist doch spannend. Oder ist einer total krank oder sogar tot wie Lazarus. Und zack, kommt er aus dem Grab heraus. Ja, das ist doch was. Und also das heißt, wir erleben auch das Eingreifen Gottes in besonderer Weise, wo wir in Situationen sind, die die Bibel als Anfechtung bezeichnet, also die uns durchschüttelt, die uns Probleme macht. Und das sind so ein paar Gründe, warum Jakobus mit Recht sagen kann, freut euch, wenn ihr mancherlei Anfechtung fallt. Nicht, weil sie angenehm ist, nicht, weil sie schön ist, aber weil sie notwendig ist, um uns zu zeigen, wer wir sind, weil sie uns besondere Gotteserfahrungen geben kann, wenn wir richtig damit umgehen, weil sie uns dazu führt, dass wir näher an Jesus rücken, wieder erkennen, wer er eigentlich für uns ist und seine Nähe suchen, mehr meistens als in Zeiten, wo es uns gut geht. Und deshalb sollten wir nicht nur rumschimpfen, wenn es schwer geht, oder gar den Abstand zu Gott suchen, sondern eben genau so reagieren, was Gott eigentlich erreichen will. Und das beschreibt Jakobus hier ja auch. Also er sagt dann, da ihr ja wisst, dass Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Also das heißt, wenn ihr in der Anfechtung jetzt an Jesus festhaltet, dann bewirkt das dieses standhafte Ausharren, diese Beständigkeit, die Festigkeit des Glaubens. Das führt dann zu Stabilität. Das ist auch auf Dauer belastbar. Da ist wirklich etwas echt. Das ist nicht nur vorgespielt oder eingebildet. Und das kann passieren, wenn wir richtig mit Anfechtung umgehen, sagt uns Jakobus. Und dann sagt er, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und euch an nichts mangelt. Das heißt, Gott führt uns in Versuchung, damit wir geistlich wachsen, damit wir vollkommen werden, damit wir vollständig werden. Und um das zu werden, müssen wir immer wieder vor Augen geführt werden, wo ist denn noch ein Defizit, wo muss noch was gemacht werden, wo müssen wir noch wachsen, wo müssen wir noch näher zu Jesus rücken und erkennen, wer wir eigentlich sind. Also Gott gebraucht Anfechtung als Mittel geistlichen Wachstums. Und deshalb sollen wir uns darüber freuen. Und wenn wir richtig reagieren in der Anfechtung, dann wird sie uns näher zu Jesus bringen. Wir werden mehr von ihm erfahren, mehr mit ihm erleben. Jetzt ist noch die Frage, gehe ich gleich noch zum nächsten Abschnitt oder hebe ich den für morgen auf? Hat einer eine Uhr bei euch? 9:05 Uhr. Ich schiele hier vorne zum Chorleiter, was der mir sagt. Ja, also dann mache ich noch einen Abschnitt, einen kurzen, ist nur ganz kurz, 5 Minuten, und dann machen wir da Schluss und dann kommt das Singen danach. Also der nächste Abschnitt, der fängt nämlich hier an, es geht immer noch um Anfechtung, also da steht ja, wenn, also erstmal wird gesagt, wenn ihr in Anfechtung besteht, dann bewirkt sie richtiges Wachstum, dann kommt ihr näher zu Jesus. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn, wenn ihr nicht drin besteht, wenn ihr es nicht schafft? Und da geht Jakobus hier drauf an. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott. Manchmal wird dieser Vers ja einfach so zitiert, vollkommen aus dem Zusammenhang heraus. Hier geht es ja nicht um irgendeine Weisheit, sondern hier geht es darum, wenn einem die Weisheit mangelt, richtig mit der Anfechtung umzugehen. Dann wende dich an Gott. Und der gibt gerne, steht da ja. Der gerne allen Vorwurf gibt, so wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt gleich einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben worden ist, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Hier geht's nicht um ein total neues Thema. Hier ist nicht mit gemeint, wenn du Gott um irgendetwas bittest, dann musst du jetzt nur ganz fest davon überzeugt sein, dann bekommst du das. Nein, sondern hier steht erstmal nur, wer Gott um Weisheit bittet. Und warum wird Gott Antwort geben? Ja, weil Weisheit, er will ja, dass wir weise werden. Also lest mal wegen dem ersten Korintherbrief oder die Sprüche oder so. Gott will, dass wir Weisheit bekommen, nur nicht irdische Weisheit, sondern göttliche Weisheit. Und die können wir nicht aus uns selbst herausholen, sondern die brauchen wir von Gott. Also das heißt, wenn ihr in Anfechtung bestehen wollt, dann könnt ihr das nicht aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln, sondern ihr könnt das nur mit der Weisheit Gottes. Und da ihr die nicht einfach angeboren habt, müsst ihr in dieser Situation um die Weisheit Gottes bitten. Ihr seid in einer schwierigen Situation, bitte Gott um Weisheit, nicht das Problem zu lösen. Das kann eine Variante sein. Aber vielleicht erstmal die Weisheit, richtig mit diesem Problem umzugehen. Vielleicht sagt die Weisheit ja auch, habe Geduld und harre aus oder so. Die Weisheit Gottes kann ja unterschiedliche Antworten geben. Aber wenn wir allein nicht vorankommen, dann sollen wir nicht versuchen, menschliche Mittel in erster Linie zu wählen, sondern wir sollten Gott um Weisheit bitten. Gott, gib mir Weisheit in der Anfechtung, die mich betrifft, richtig damit umzugehen. Und dann steht hier das tolle Wort, und Gott wird Weisheit geben. Da steht ja nicht, er wird das Problem gleich auslöschen oder es wird alles weggehen. Hier steht dann auch der Unbeständige, der bekommt nichts. Ja, das hat mit der Weile, das hat sofern mit der Anfechtung zu tun, das kennt ihr vielleicht auch. Manchmal gibt es Anfechtungen, wo wir innerlich ganz auseinandergerissen sind, wo wir sagen, ja, ich will gerne oder ich will nicht und ich will nicht und so dazwischen. Nicht? Was ich nämlich mal wieder eine Sache, mit der ihr alle nichts zu tun habt, aber die könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Da kommt nun einer, ihr seid da im Büro, ihr müsst irgendwie ein Genehmigungsverfahren für ein Haus geben und da legt einer das Bestechungsgeld auf den Tisch. Und jetzt bist du innerlich zwiegespalten. Also einer, der von euch sagt, er ist nicht zwiegespalten, dann seid ihr wahrscheinlich schon halt im Himmel. Ne? Aber ich meine, der Gedanke wird wahrscheinlich bei jedem kommen. Könnte das jemand merken? Könnte ich das Geld einstecken? Oh, das was passiert? Würde der nicht vielleicht die Genehmigung sowieso bekommen? Und was weiß ich? Könnte alles an zu denken irgendwie. Und dann nebenher ist dann noch die Stimme Gottes und sagt, nein, tu das nicht. Vielleicht erinnert dich noch an ein paar Sprüche, wenn du die mal auswendig gelernt hast, Sprüche. Und dann steht, Bestechungsgeld sollst du nicht nehmen und so weiter und so weiter. Ne? Wenn du dich daran erinnerst, und das ist dieser innere Kampf, diese innere Auseinandersetzung, und das ist diese Unbeständigkeit. Also wenn du dann bittest, Gott gib mir Weisheit, aber dann noch weiter denkst, ja, soll ich nun das tun, was Gott will, oder soll ich es nicht tun? Also das heißt, du musst erst einmal auch den Willen haben, das zu tun, was Gott dir in deiner Weisheit zeigen will. Wenn du das nicht dazu bereit bist, und das zeigst du dann auch, dann warum soll Gott dir die Weisheit geben? Du bist ja eigentlich dir im Klaren darüber, du willst es aber nicht. Also das heißt nur, wenn du den Willen hast, Jesus auch nachzufolgen und ihn dann darum bittest, dann steht hier, wird Gott dir die Weisheit geben, richtig mit der schwierigen Situation, in der du drin bist, umzugehen. Das ist das Versprechen. Und diese Sicherheit heißt nicht, du musst das Problem lösen, heißt auch nicht, du musst es dir stark einbilden, sondern du musst einfach nur bereit sein, dann auch auf die Weisheit Gottes zu hören. Und dann sagt Gott, dann gebe ich dir auch die Weisheit, wenn du es allein nicht schaffst. Also, heute Abend Einführung erstmal. Lern von Jakobus, wir alle sind Sklaven Gottes. Also hoffentlich seht ihr das dann genauso wie ich. Und jetzt nicht nur als lieben netten Titel, sondern dort also sehen, Gott ist im Himmel ganz weit über uns und wir sind erst einmal müssen sehen, wer wir als kleine Würstchen sind, damit wir dann auch nicht zu sehr uns was einbilden oder anfangen mit Gott zu verhandeln, sondern erstmal akzeptieren, was er uns sagt. Erster ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, wenn ich eben herausnehme, ist Anfechtung gehört ganz normal zum christlichen Leben dazu und Anfechtung ist gut, weil dadurch Gutes bewirkt werden kann. Was habe ich euch gesagt? Wir können sehen, wie wir wirklich sind, wir können in die Nähe Gottes kommen, also rückend näher zu ihm, schauen auf ihn und wir erleben auch Sachen mit Gott, da wo Gott eingreift, was er versprochen hat. Dritter Punkt ist, wenn du Schwierigkeiten mit Anfechtungen hast, ein wichtiger Tipp, den Jakobus ist, bitte immer wieder Gott um Weisheit und er hat versprochen, dir Weisheit zu geben, wenn du wirklich diese Weisheit haben willst. Allerdings kann es sein, dass diese Weisheit, die Gott dir gibt, dir nicht das sagt, was du gerne hören willst. Das kann sein. Aber das heißt ja gerade, ich will wirklich hören, Herr Jesus, was du mir sagst, auch wenn es für mich unangenehm ist. Es heißt nicht, dass Gott in einer Anfechtung immer eine angenehme Antwort gibt, sondern manchmal sagt er uns etwas, was wir gar nicht gerne hören wollen, aber was von Gott in dieser Situation der richtige Weg ist, um weiterzukommen im Glauben. Und wenn wir eine Anfechtung bestehen, dann steht das, bewirkt das Wachstum, bewirkt das Vollkommenheit am Ende, also das heißt, die Heiligung geht weiter voran, und deshalb ist Anfechtung gut, unsere Zeit ist vorbei, also werde ich morgen weitermachen mit der Anfechtung und noch habe ich den festen Vorsatz, dass wir in der Freizeit den ganzen Jakobusbrief durchbekommen, damit ihr dann so nach Hause geht und so, das ist ja so die gesamte Botschaft vom Jakobusbrief. Wenn wir es nicht so schaffen in den Stunden, dann schiebe ich einfach noch ein paar Zusatzstunden ein, oder? Vielleicht irgendwann so am Nachmittag mal und dann schaffen wir das. Ja, wir schaffen das, ne? So, ja. Gut. An dieser Stelle, bevor ich euch einen schönen Abend wünsche und euch nochmal daran erinnere, gleiches Freizeitchor, bevor das der Fall ist, bitte ich euch nochmal aufzustehen und ich möchte gern nochmal zum Abschluss mit euch beten. Vater im Himmel, vielen Dank für den Jakobus und auch für das, was er geschrieben hat und danke für sein Vorbild an Demut und Bescheidenheit. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das immer wieder in Erinnerung rufst, wo wir gerade in der Situation sind, möglicherweise mal sind, wo wir zu gut oder zu viel über uns denken und uns für zu wichtig nehmen. Und wenn wir gerade nicht in Anfechtung sind, bereite du uns vor, dass wir dann bereit sind, wenn die Anfechtung kommt. Und wenn wir mit Anfechtung gerade zu tun haben, für diejenigen, die heute Abend da sind, dann möchte ich dich bitten, dass du den Geschwistern beistehst, dass sie in der Anfechtung nicht zerbrechen, sondern an dir festhalten weiterhin. Und gib du uns die richtige Einstellung zu der Anfechtung, zu den schwierigen Lebensphasen, dass wir dann erkennen, was du dadurch bewirken willst. Und dass du auch durch die Anfechtung, in die wir hineinkommen, zum Ziel kommst, dass wir da dir ähnlicher werden, dass wir in der Heiligung vorankommen. Und erinnere du uns auch in der Situation daran, dass wir dich bitten dürfen und dass du gesagt hast, hier im Jakobusbrief, dass du gerne uns die Weisheit geben willst, richtig damit umzugehen, wenn wir dich bitten. Lasst uns das immer wieder in Erinnerung kommen, wenn solche Situationen da sind, und gib uns dann auch den klaren Blick dafür, zu erkennen, was dran ist und was wir tun sollen in den schwierigen Situationen unseres Lebens. Danke, dass wir in diesen Situationen nicht alleine sind, nicht auf uns gestellt sind, sondern dass du eben versprochen hast, auf uns zu hören, auf uns und auf uns zu antworten. Und dass das alles